Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Den Amtseid von Olaf Scholz haben wir eben schon gehört. In den Agenturen wurde heute viel geschrieben darüber, dass er diesen Eid ohne den Zusatz »So wahr mir Gott helfe« geleistet hat, wie übrigens einige andere Kabinettsmitglieder auch. Man kann sich fragen, ob das auch deshalb eine Betonung wert ist, weil dieser doch ziemlich feierliche Moment recht sachlich und keimfrei ablief. Sportlich könnte man vielleicht auch sagen, schnörkellos. Immerhin durfte man ausnahmsweise kurz fotografieren im Deutschen Bundestag.
Normalerweise ist es hier in dem Saal während einer laufenden Sitzung nicht erlaubt zu fotografieren. Heute ist aber ein besonderer Tag.
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, lieber Olaf Scholz, ich weiß aus eigenem Erleben, dass es ein bewegender Moment ist, in dieses Amt gewählt zu werden.
Herr Bundeskanzler, meinen ganz herzlichen Glückwunsch. So, jetzt halten wir die, glaube ich, nochmal aufgeklappt in die Kamera. So, Ihnen einen herzlichen Dank. Wir sehen uns nachher wieder.
Jo, kurz nochmal die Urkunde in die Kamera halten und bis später, Olaf. Soweit also Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Vorher haben wir die nun Ex-Kanzlerin Angela Merkel gehört und Bärbel Baas, die Präsidentin des Deutschen Bundestags. Ja, eine doch recht pathosfreie Amtseinführung des neuen Kanzlers und seiner Kabinettsmitglieder. Ein seltener Moment war das, über den ich jetzt mit Friedemann Karich, Buchautor und Journalist, sprechen will. Hallo und guten Abend.
Guten Abend, Frau Schatz.
Ja, was waren das für Sie für einen Moment heute? Bewegend, wie Angela Merkel gesagt hat?
Dieses Bewegen von Angela Merkel ist wie so ein schöner, zum Abschied nochmal, also ein schöner performativ-rhetorischer Widerspruch, wie man sie von ihr kennt. Sie sagt, es war bewegend und klingt, als würde sie mit ihrer Friseurin sprechen. Das war wirklich erwartbar, alles wie ein mittelmäßiger Tatort am Sonntagabend. Ich finde ja tatsächlich, allein schon, weil ich nicht so lange wach bleiben kann, wie diese Veranstaltung heute ging. Die Sekundärliteratur in den sozialen Medien ist da weitaus unterhaltsamer und erfrischender. Man könnte ja heute meinen, dass Kanzler in Deutschland der wird, der die meisten Selfies gemacht hat mit KollegInnen. Vielleicht sollte man sie besser Scholzis nennen seit heute. Und wir haben es ja gerade gehört, wenn eine Bundestagspräsidentin das Fotografieren erlaubt, dann weiß man schon, dass die wirklich wichtigen Dinge, die sind eher sozial. Das ist eher das, vielleicht was zwischen den Zeilen passiert, weil echte Überraschung gab es dann heute nicht.
Ja, aber was ist denn zwischen den Zeilen passiert? Nichts.
Also einerseits natürlich nichts, andererseits wurde ja auch schon viel darüber berichtet, dass wichtig ist, was nicht passiert ist. Es gab keine Randale, keine Ausstreitung, keinen Streit, keinen Konflikt. Es war in dem Sinne, im besten Sinne, langweilig heute. Eine der ganz, ganz seltenen Gelegenheiten, diese irre Idee namens friedlicher Demokratie zu feiern, die uns ja oft noch immer wieder selbstverständlich erscheint. Aber in den letzten Jahren und gerade am Aufschwung des Rechtspopulismus haben wir ja gesehen, dass der und der Protofaschismus, der Autoritarismus, also die Trumps, Bolsonaros, Orbans dieser Welt, die brauchen ja die Eruption, den Skandal, den Konflikt, den Kampf und sie brauchen vor allem die Symbole, Zeichen und Hochämter dessen. Sie müssen immer wieder zeigen, wir sind im Krieg und es geht um alles und die Demokratie braucht genau das nicht, weder politisches Pathos noch kollektiver Eitelkeit. Deswegen sieht Kanzler machen in Deutschland eher aus wie eine Folge Stromberg als eine Folge Game of Thrones. Und das ist natürlich gut so. Führt uns aber sofort zur Frage, dürfen wir uns dafür jetzt auf die Schulter klopfen als Deutsche? Ist das noch Verfassungspatriotismus oder ist es schon eher so eine besonders perfide Art des Nationalchauvinismus? Sozusagen schaut her, dieses komplexe Regime kollektiven Respekts namens Demokratie, wir können so viel besser als ihr.
Das ist jetzt natürlich eine ziemliche Überdeutung, ne? Der Langeweile auch noch etwas abzugewinnen. Sie haben es so jetzt in die politische Gesamtlage eingebettet. Vielleicht lohnt es sich, das auch noch mal in diese konkrete Corona-Krisenlage irgendwie einzubetten. Ich habe mir überlegt, welche Bilder bleiben denn da jetzt hängen? Ja, wenn es schon nicht Aussagen sind, die nicht gefallen sind, dann ist es doch auf jeden Fall die Maske, die schwarze Maske von Olaf Scholz, die dann mal kurz abgenommen wird. Aber eigentlich dieser Bundestag in Masken, oder?
Ja, tatsächlich. Das wird auf jeden Fall historisch irgendwann mal natürlich stärker auffallen, als es uns heute vielleicht auffällt. Ich glaube, wenn es überhaupt einen Aufreger gab, dann war es der Handschlag von Olaf Scholz mit Alice Weidel. Natürlich, manche vielleicht, die ganz hygienischen unter uns sagen, wieso geben die sich über die Hand? Viel mehr haben sich natürlich daran gestört, dass er einer rechtsextremen Politikerin die Hand gibt. Und ich glaube, das kann man kritisieren. Da kann man nicht viel anderes von einem Olaf Scholz erwarten. Aber wenn das sozusagen der größte Skandal dieses Tages ist, dann können wir eigentlich ganz zufrieden sein damit.
Würden Sie sagen, das Gegenbild ist Cem Özdemir, der mit dem Fahrrad zum Schloss Bellevue geradelt kam, mit dem E-Bike?
Ja, es ist ja schon interessant, dass Olaf Scholz, der so die personifizierte Nichterzählung ist, es dadurch aber schafft, dass seine MinisterInnen ein kleines bisschen in den Vordergrund rücken. Eben Cem Özdemir, der so vielleicht das unterhaltsamste Bild des Tages geliefert hat. Oder auch Robert Habeck, der sich in seiner Ansprache sehr treu geblieben ist, vom Wunsch nach Widerspruch sprach, also sehr dialektisch war. Oder auch Innenministerin Nancy Faeser, die zum Amtsantritt ganz klar den Rechtsextremismus als Staatsfeind Nummer 1 ausgemacht hat. Also schon sowas wie eine demokratische Heldenerzählung gestrickt hat und gesagt hat, dagegen trete ich an, ich bin hier die Protagonistin.
Ich frage mich, weil wir von dieser Langeweile gesprochen haben und von dieser letztendlich Ereignislosigkeit, von diesem Unbewegenden bewegend, ob es zum Start einer neuen Regierung vielleicht nicht doch ein paar Good Vibrations braucht. Also den Zauber des Neuanfangs irgendwie auf die Bürger überspringen zu lassen, müsste man nicht doch ein bisschen zaubern?
Ja, im Wahlkampf und dann ja vor allem auch in den Koalitionsgesprächen war viel von der Erzählung die Rede, die jetzt diese Ampelkoalition braucht. Und eine Erzählung, und das haben ja Baerbock, Esken, Lindner und viele andere prominente Protagonisten immer wieder gefordert, eine Erzählung lebt ja auch vom Konflikt. Und ich habe es eben schon gesagt, Olaf Scholz ist jetzt wirklich ganz wortwörtlich der Anti-Held. Er spricht ja selber ganz selten in Feindbildern oder in Konflikten. Er ist immer betont, bedacht, offen, vermittelnd. Und andere müssen da vielleicht in die Bresche springen. Ich würde mir tatsächlich nach 16 Jahren wünschen, dass es mal wieder ein bisschen mehr auch rhetorischen Aufbruch gibt. Aber Olaf Scholz hat sich das ja sehr erfolgreich von Merkel abgeschaut, diesen Nicht-Angriffspakt zum Beruf zu machen. Also im Fußball würde man sagen, den Bus vor dem Tor parken.
Ja, und er hat es heute auch nochmal explizit gesagt, dass, wenn er jetzt das Kanzleramt übernehme, sich gar nicht so viel ändern würde. Und das ist aber doch interessant, weil zumindest vor einigen Jahren ja doch viele von uns mal in einer Stimmung waren, dass uns dieses Aussitzen einer Angela Merkel gestört hat und man sich so frischen Wind gewünscht hat. Muss wohl so gewesen sein, dass Merkel da in den letzten Jahren ihrer Kanzlerschaft das Ruder rumgerissen hat und das sozusagen auf ihrer Positivseite verbuchen kann, oder? Dass man das jetzt fortsetzen will.
Mich irritiert ehrlich gesagt ganz stark in diesen Tagen diese seltsame Merkel-Melancholie, dieses Verklären des Mehltaus und des Reformstaus und des Stillstands, die diese Frau uns auch politisch überlassen hat. Und ich muss sagen, ich finde, da fällt einiges an legitimer Problematisierung auch hinten runter. Denn zum Beispiel auch diese Radikalisierung von Millionen, wenn man jetzt sich die Querdenkerin oder Impfverweigerin anschaut, von wirklich ganzen Milieus, die das Gefühl hatten in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass sie politisch egal sind, dass sowieso nichts geändert wird, dass die da oben sowieso machen, was sie wollen. Ich glaube schon, dass das auch eine mindestens indirekte Folge des merkelschen Politikstils ist. Dieses, ich tue euch nicht weh, beschäftigt euch lieber nicht mit Politik, es ist sowieso wahnsinnig langweilig, ich bin langweilig, alles, was ich sage, ist langweilig, also guckt lieber weg, sie kennen mich, lasst mich machen. Und das ist ein Problem, für eine Demokratie, wenn die BürgerInnen in Mehrheit das Gefühl vermittelt bekommen, dass Politik wirklich was zum Wegschauen ist. Und wenn Olaf Scholz weitermacht, dann hat das zwar einerseits große Vorteile, weil er in Ruhe arbeiten kann und weil diese Ampel, die es nicht leicht haben wird, in Ruhe arbeiten kann, aber so gewinnt man keinen einzigen der Menschen zurück, die in den letzten Jahren ihren Deal mit der Demokratie aufgekündigt haben. Und das wird ein Problem, was die Ampel angreifen muss.
Der Journalist und Buchautor Friedemann Karich über die heutige Bundeskanzlerwahl von Olaf Scholz. Erstmals hat sich heute auch Claudia Roth in ihrer neuen Funktion als Kulturstaatsministerin geäußert in einem Interview im Deutschlandfunk. Und da hat sich zunächst mal für den Schutz der Kunstfreiheit ausgesprochen.
Kunst und Wissenschaft, Kultur und Medien, das ist doch genau der Freiheitsraum des Denkens, den unsere Demokratie braucht. Und ihre Freiheit, die Freiheit von Kunst, von Wissenschaft, von Kultur, von Medien, das ist der Gradmesser und Seismograph für die Demokratie. Und deswegen begreife ich das auch als Funktion, diese Demokratie zu beschützen.
Als eine weitere Aufgabe hat Claudia Roth in diesem Interview ausdrücklich Klimaschutz und Nachhaltigkeit genannt, auch im Bereich der Kulturproduktion und der Architektur, Stichwort Neubau des Museums für Moderne und den Brückenschlag zur auswärtigen Kulturpolitik, die beim Auswärtigen Amt angesiedelt ist. Den Kulturbegriff definiert sie, Zitat, vom Plattenladen bis zur Philharmonie und damit wohl breiter als ihre Vorgängerin Monika Grütters. Asyl für Edward Snowden, können Sie sich das vorstellen, wurde Claudia Roth dann noch gefragt und da kam eine interessante Antwort.
Ich kann mir Asyl für Edward Snowden vorstellen, ja. Denn er ist jemand, der als Whistleblower Transparenz hergestellt hat in einer sehr zentralen und wichtigen Frage. Und ich glaube, vielleicht ist auch ein neuer Aspekt mehr Transparenz und nicht Feinde bezeichnen diejenigen, die diese Transparenz hergestellt haben.
Claudia Roth, die Frau, die als neue Kulturstaatsministerin nicht nur etwas für Edward Snowden, sondern auch für die Schallplatte tun will.